Wir haben heute den zweiten Sonntag, wo ihr nochmal für unsere Aktion in Südafrika einlegen könnt. Das möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Die heutige Kollekte ist nochmal für Südafrika, für die Kinder. Den Video, den haben die meisten wahrscheinlich inzwischen mehrfach gesehen. Deshalb haben wir uns das heute mal geschenkt. Das ist das. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr das Jahr gut angefangen habt und dass ihr voller Erwartung auf dieses neue Jahr zugeht. Unser Thema ist Neuanfänge, drei Kurzpredigtserie. Heute geht es um Neuanfangen, aber ich habe gemerkt, als ich den Text, den ich mir vorgenommen hatte, zu predigen, als ich den angegangen bin, dann habe ich gemerkt, okay, Neuanfänge, ja, kommt, aber irgendwie wird vielleicht doch ein bisschen etwas anderes, als man sich darunter vorstellt. Also bitte verzeiht mir, wenn es jetzt ein bisschen anders gekommen ist, als ich eigentlich ursprünglich gedacht habe, dass es wird. Dann kommt nächsten Sonntag kommt dann neue Beziehung und dann übernächsten Sonntag wird David über neue Einheit sprechen. Und dann geht es dann munter weiter mit neuen tollen Themen. Als ich bei der Predigtvorbereitung war und da so angefangen habe und dann habe ich gedacht, war ich noch so am rum gucken, was, wie man was machen kann. Und dann poppt von meinem Mail-Account die Meldung auf, Ihr Postfach ist voll. Kennt das jemand? Was bleibt einem anders übrig, als anfangen auszumisten? Und auch ich habe das gemacht. Und dann will man natürlich, also für mich ist das Postfach auch ein Stück weit so ein Archiv, wo ich schnell mal was finde. Deshalb lösche ich nicht alles, sondern nur die Sachen, die da nicht mehr reingehören, die wirklich nicht mehr reingehören. Und dann geht man so durch und dann erinnert man sich an durch manche Mails an bestimmte Dinge, an Ereignisse, Begebenheiten, Beziehungen. Und wenn man diese Dinge dann liest, dann kommt auch, zumindest bei mir, kommt manchmal auch Wehmut und Schmerz auf. Und ich stelle mir dann die Frage, kann ich das, will ich das löschen oder muss ich das aus Pietätsgründen nicht auch noch etwas aufbewahren? Aber schlussendlich ist es so, man muss Platz schaffen. Es hilft nichts. Und dann muss man sich trennen. Abgesehen davon, irgendwann wird es tatsächlich auch unübersichtlich. Also zumindest ich blick's da nicht mehr so richtig. So habe ich mich dann entschieden, das eine oder andere halt wirklich dem Nimmerwiedersehen anzuvertrauen, dem Vergessen selbst des Computers. Jeder von uns hat im vergangenen Jahr Schönes erlebt und jeder von uns hat auch weniger Schönes erlebt. Und dann kommen die Gedanken wie, werde ich das in diesem Jahr wieder erleben? Und vielleicht sind das Gedanken, die unser lieben Evelyn gekommen sind. Geht das neue Jahr gerade so weiter, wie das alte gewesen ist? Wird mir das wieder passieren? Wie kann ich da frohgemut in das neue Jahr gehen? Und in diese Gemütslage hinein möchte ich mit euch heute einen Bibeltext angucken aus Jesaja 43, ab den Versen 14 bis 21. Und ich möchte ihn mit euch lesen. Ja, das ist ein kurzer Text, kann man gemeinsam lesen. Und wer kann sich mal kurz erheben, dann kann man das mit guter, freier Lunge dann lesen, wer das möchte. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Euretwegen habe ich nach Babel gesandt und ich stoße herunter alle Riegel und die Chaldäer, zur Klage wird ihr Jubel. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels. Euer König. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Heer und Held, zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe. Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Unser Text, könnt ihr euch wieder setzen, unser Text spricht über eine Zeit, die noch nicht gekommen ist. Jesus spricht und Jesaja lebt und prophezeit im 8. Jahrhundert vor Christus, also Mitte 750, irgendwas um den Dreh rum. Und da war Babylon noch nicht am Horizont. Da waren es die Assyrer, die das Nordreich platt gemacht haben und das Südreich heftigst bedrängt haben. Davon ist in Jesaja zu lesen und in 2. Chronik und 2. Könige, wie Hiskia sich da versucht hat, über Wasser zu halten. Es ist ein prophetischer Text, geschrieben von einem echten Propheten, der im Auftrag des lebendigen Gottes etwas voraussagt, was kommen wird und was wir dann wissen, dass es gekommen ist. Der Text besteht aus 4 gedanklichen Abschnitten. Einen recht großen Abschnitt, Vers 14 bis 17. Hier spricht Gott davon, was er in der Zukunft tun wird, wie er eben in der Vergangenheit schon gehandelt hat. Also so wie in der Vergangenheit, so werde ich in der Zukunft handeln. In 14b spricht er von der Situation, in der Babylons Macht gebrochen ist, wo ihre Helden, ihre militärische Macht der Vergangenheit angehören. In Vers 15 erinnert er das Volk daran, dass er ihr Schöpfer ist, ja, dass er sie gemacht hat. In Vers 16 und 17 erinnert er sie an den Auszug aus Ägypten, als das Volk aus Ägypten kam und dann durch die Massen des Meeres hindurchgezogen ist, trockenen Fußes, und wie das Heer Ägyptens darin dann ersoffen ist. Vers 18, das wäre dann der zweite Abschnitt, ist die Aufforderung, nicht zurückzuschauen. Vers 19a, der Hinweis, dass Gott etwas Neues macht. Und Vers 19b bis 21, was er an Neuem tut. Und diesen Text, den schauen wir uns jetzt anhand von 3 Punkten an. Also das sind nicht die Punkte, über die ich predige, sondern denkt nicht an das Frühere, erwartet Neues, Gottes Neues Handeln. Das sind die 3 Punkte. Denkt nicht an das Frühere. Gottes Aufforderung hier war nicht absolut. Gottes Aufforderung war nicht absolut. Sie ist relativ, weil wir in den Versen 16 bis 17 ja die Beschreibung dessen haben, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Also er sagt nicht, vergesst alles, was gewesen ist, sondern es muss um etwas anderes gehen. Hier in Vers 16 bis 17 will Gott seinem Volk durch den Blick auf die Vergangenheit vor Augen malen, dass er der Gott ist, der alles vermag, was er sich vorgenommen hat, dem nichts unmöglich ist, selbst einem Volk durch ein Meer, durch einen Weg zu bahnen. Gott hat dem Volk gezeigt, dann im Lauf der Zeit, speziell in der Wüste und danach, wie sie an diese Zeit und an seine Machttaten sich erinnern können, indem er ihnen Feste gegeben hat. Jedes Fest sollte an eines dieser großen Ereignisse erinnern. Sie sollten Gedenksteine aufrichten am Jordan, nachdem sie durchgezogen waren, und sich daran erinnern, wie sie durch den Jordan gezogen sind. Das sollte ihnen helfen, an das Vergangene zu denken. Also es ist weit entfernt davon, dass man die Geschichte einfach auf die Seite schieben kann. Aber um was geht es dann? Er fordert sie in Kapitel 46 im Vers 9 sogar auf, gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen, sonst keinen Gott gleich mir. Also widerspricht sich jetzt Gottes Wort? Einerseits sagt er, gedenkt des Früheren nicht. Und hier sagt er, gedenkt des Früheren. Ja, was nun? Was will Gott eigentlich von uns? An Gottes Handeln in der Vergangenheit kann man sich nicht genug erinnern. Und je länger zum Beispiel die Geschichte der Regelgemeinde ist, so länger ist sie eine Geschichte von Gottes Handeln mit uns als Gemeinde. Es ist nicht einfach nur eine Erzählung, ja, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Nein, es ist Gottes Geschichte mit uns, was wir alles durch ihn tun konnten. Und was wir natürlich auch manches an Fehlern gemacht haben. Und wer Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Wer Geschichte nicht kennt und nicht daraus gelernt hat, ist dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit, der vergangenen Generationen gerade wieder zu wiederholen. Was bedeutet es also, wenn Gott sagt, dass sein Volk nicht an das frühere Denken und auf das Vergangene nicht achten soll? In Jeremia 23 lässt er dem Volk ausrichten, darum siehe, es wird die Zeit kommen, so spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. Das wird man nicht mehr sagen. Was wird man denn sagen? So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus den Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Versteht ihr? Das ist im Prinzip das, worum es hier auch in Jesaja geht. Gott sagt, es wird was Neues geben. Es gibt so ein Hängenbleiben in der Vergangenheit. So ein Verbundensein, nostalgisch verbunden sein mit der Vergangenheit. Oh, das war doch toll damals. Was haben wir da alles gemacht? Und wie war das so toll? Und was? Und damals hat Gott noch gehandelt. Aber heute in unserer Gemeinde, heute, da gestehen diese Dinge nicht mehr. Gideon zum Beispiel hängt auch in der Vergangenheit, schon 300 Jahre nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. 300 Jahre später hängt er genauso in der Vergangenheit und wir lesen davon in Richter 6,13, wo es heißt, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen, jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Also, mag sein, dass das mal gewesen ist und das war bestimmt eine tolle Zeit, aber wo ist es jetzt? Ich erlebe es nicht. Gott fordert das Volk auf, aus diesem Hängenbleiben herauszukommen, zu erwarten und zu glauben, dass Gott auch heute noch handeln kann, dass er heute noch Wunder tun kann, dass er frei und heil machen kann. Im Fall des Volkes Israel sollten sie erwarten, dass selbst in der Zukunft, wenn er sie dann in die Gefangenheit weggeführt haben, wird er sie von dort wieder herausholen wird. Wir Heutigen können in der Idealzeit der Apostelgeschichte festhängen und davon schwärmen, wenn man die Bibel liest. Das muss eine super Zeit gewesen sein in Jerusalem. Die hatten alles gemeinsam und die waren ein Herz und eine Seele und da geschahen Zeichen und Wunder. Und naja, die Zeit der Apostel ist natürlich vorbei und jetzt gibt es das halt nicht mehr. Und Gott sagt, Denkt nicht in dieser Weise an das Frühere und achtet nicht so auf das Vergangene. Bleibt nicht hängen in der Vergangenheit in dem Sinne, dass ihr das idealisiert, aber nichts für heute erwartet. Warum? Erwartet Neues. Meine Frau hat mir zu Weihnachten dieses Teil geschenkt. Der Gerhard kennt's, manch anderer auch. Jetzt sollte hier eigentlich euch ein Licht aufgehen und mir auch. Endlich geht euch bei mir mal ein Licht auf. Das ist doch cool, oder? Und das strahlt richtig. Also wir haben es mal ausprobiert. Man kann es auch dimmen. So, sie hat mir das geschenkt in der Hoffnung, dass ich auch nächtens laufe und dann sicher bin, dass man mich sieht. Nun, ihr Glaube in allen Ehren, wir werden sehen, was aus ihrem Wunsch an mein neues Jahr wird, wie sich ihre Erwartung erfüllt. Welche Erwartungen haben wir für das neue Jahr? Du, ich. Ich ertappe mich inzwischen mit meinen fast 62 Jahren dabei, dass ich denke, okay, eigentlich inzwischen hast du die Welt durchblickt, wie es läuft, es gibt eigentlich nichts Neues. Überraschen kann dich auch nichts mehr. Egal was passiert, eigentlich schon alles da gewesen. In der einen oder anderen Form. Man wird zynisch, oder? Also zumindest im fortgeschrittenen Alter. Zumindest beobachte ich das, dass es so ist. Und dann denkt man, ja, und das Geistliche, da habe ich inzwischen auch genügend gesehen. Es kommen und gehen Wellen und Ideen und neue Tricks und mit jedem Buch ein neuer Ratgeber, wie man es noch besser machen kann, der dann irgendwie von manchen umgesetzt wird und man feststellt, auch das war es nicht wirklich. Und so wird man mit der Zeit etwas abgeklärt, aber auch illusions- und eigentlich auch erwartungslos. Das ist, wie ich es etwas bei mir reflektiert habe. Es kann sein, dass es bei euch ganz anders ist. Und deshalb habe ich gedacht, speziell die jungen Leute würde ich mal gerne kurz interviewen. Ein Satz. Welche Erwartung hast du, Joshi, ans neue Jahr?
Ja, ist es an?
Leander, wir brauchen dieses Mikro.
Also ich habe nicht so direkt Erwartungen. Also ich bin gespannt, was Gott für mich über hat.
Okay. Jetzt gehe ich mal zu den Jungen.
Also ich habe die Erwartung, dass wir mehr Zeit als Familie haben, wenn der Michi mit seiner Ausbildung fertig ist.
Mehr Friede.
Mehr Frieden. Ich glaube, es ist nicht politisch korrekt, wenn ich hier ohne Maske rumrenne. Eure Erwartung?
Dass auch Gott weiterhin im guten Kampf des Glaubens an meiner Seite sein wird.
Dass ich im Haushalt mehr Freiheit habe, weil meine Kinder älter werden.
Kann ich verstehen. David?
Ich erwarte, dass Gott wirklich Neues tut, dass wir Gottes Geist neu erleben dürfen, dass wir seine Fülle erleben dürfen, dass er anfängt, bei uns, in meinem Leben, überall neu zu wirken.
Amen.
Ich erwarte, dass wir hoffentlich eine neue Wohnung finden, in der wir mehr Platz haben.
Dafür können wir alle beten. Ich sehe schon, Da sind unterschiedliche Erwartungen, ganz praktischer Natur. Einfach mal so ein kurzer Rundblick, was wir denn so erwarten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ein junges Gemeindeglied war. Da war es so, dass ich eigentlich immer in die Gemeinde gegangen bin mit der Erwartung, irgendwas passiert, irgendwas Aufregendes passiert. Family Meeting. Ah, was gibt's Neues? Was haben unsere Ältesten, unsere Leiter wieder Neues ausbaldowert? Und ich war erfüllt von der Erwartung auch, dass es irgendwas mit mir zu tun haben könnte, dass Gott Neues tut, dass er mich für Neues gebraucht, dass ich vielleicht in eine neue, in mehr Verantwortung reinkomme, dass irgendwann vielleicht meine Sehnsucht, verantwortlich in der Leiterschaft zu sein, sich erfüllt. Und diese Erwartung, diese immer lebendige Erwartung war der Tatsache geschuldet, dass unsere damalige Leiterschaft es verstand, eine irgendwie geartete Erwartungshaltung zu kreieren. Nun, bei Licht besehen war das dann doch eine Mischung von Manipulation ihrerseits und Wunschdenken unsererseits. Und wir haben uns gut ergänzt. Ja, die Erwartungshaltung wurde durch viele Variablen und Unbekannte immer wenig so gestreut. Es könnte sein, es könnte sein, es könnte. Und man ist, hat natürlich, weil man das erwartet hat, dann auch, ist man auch irgendwo, hat man sich darauf eingelassen. Vielen Dank. Aber wie gesagt, bei Licht besehen war es anders, denn so überraschend wie die Dinge schienen, waren sie dann doch nicht. Die waren alle solide abgesprochen, so mit den entsprechenden Leuten. Also wirklich Überraschendes gab es nicht. Manchmal wünsche ich mir aber diese Erwartungshaltung wieder zurück. Dieses, hey, was passiert bei unserem nächsten Meeting? Wird Gott da irgendwie etwas Besonderes tun, etwas Besonderes sagen, etwas Besonderes offenbaren, uns neue Dynamik, neue Richtung und was weiß ich nicht alles geben? Aber wenn wir unsere Absichten und Pläne kommunizieren, transparent sind, dann bleibt für Überraschendes eben nicht so viel Raum. Und wir als Ältestenschaft haben uns entschieden, wir wollen so transparent und so für euch vorausschauend auch kommunizieren, wie es irgendwie möglich ist, um euch auch mitzunehmen. Und das ist ja das, was Gott auch tut, auch hier. Auch Gott kommuniziert offen. In Jesaja 42,9 sagt er, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Also das, was ich früher gesagt habe, das ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Also Israel war nie wirklich im Dunkeln über Gottes Absichten. Und dann unser Vers 43,19, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Also obwohl Gott das Volk Israel nicht im Unklaren darüber lässt, was er Neues tun wird, ist dies nicht ohne Überraschung. Also einerseits ist es, er macht es transparent und trotzdem hat es ein Überraschungselement. Was ist das Überraschungselement? In Jesaja 48,6b heißt es, von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, was du nicht kanntest. Dinge, Gott tut Dinge, die das Volk Israel nicht kannte, was ihnen wirklich neu war. Und das Überraschungsmoment ist, dass es etwas so Neues war, dass sie sich das auch nicht vorstellen konnten. Selbst wenn er es ausgesprochen hat, was hat er alles über den Gottesknecht gesagt? Als er dann da war, sie konnten es sich nicht vorstellen, dass Jesus dieser Gottesknecht ist? Nee. Wir haben eine andere Erwartung. Der, nein, das kann es nicht sein. Also du kannst Dinge klar und deutlich äußern und trotzdem wird es nicht angenommen. Darf Gott in deinem Leben Dinge tun, die dein Vorstellungsvermögen übersteigt? Jenseits deiner Vorstellung ist, abseits deiner Vorstellung, darf er wirklich etwas Neues tun? Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Gottes neues Handeln. Seine Ankündigung in Vers 19b, ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Diese Ankündigung wurde dann für das Volk tatsächlich so etwas wie erfüllt, als es dann, nachdem es in Babylon war, 70 Jahre, dann unter dem König Kyros, dem Perser, dann die Erlaubnis bekam, zurückzukehren. Nicht nur die Erlaubnis bekam, zurückzukehren, sondern auch mit Mitteln ausgestattet war, dorthin zurückzukehren, den Schutz hatte vom König und die Mittel hatte, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Das war ein neuer Weg. Und so kann man mit Fug und Recht sagen, dass dieser Vers mit der Rückkehr des Volkes Israel nach Judäa, Galiläa, sich erfüllt hat. Aber wer seine Bibel kennt, der weiß, Gottes Prophetien wären nicht seine Prophetien, wenn sie nur im Unmittelbaren sich erfüllen würden, im rein physischen sich erfüllen würden. Ein viel mächtiger Weg, den Gott machen würde, ist der Weg, der einen Namen hat. Ist Jesus Christus. Denn der auf diesem Weg können viel mehr Menschen gehen, als jemals auf dem Weg aus Ägypten gegangen sind oder von Babylon nach Judäa gegangen sind. Jesus sagt, dass er der Weg ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was hätte das Volk gewonnen, wenn es nur aus Babylon nach Jerusalem zurückgekommen wäre, aber nicht diesen Weg hätte kennenlernen können? Es wäre nie zum Vater gekommen. Deshalb sagt Jesus, Matthäus 7,13, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Jesus ist der schmale Weg, der sehr eingeschränkte Weg, der exklusive Weg und er ist die exklusive Tür. Um die herum es keinen Weg gibt. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Türe der Schafe. Er ist die Tür, die es den Schafen erlaubt, in den sicheren Pferch hineinzugehen. Ins Reich Gottes. Ein weiterer Gedanke, die Ströme in der Wüste, die erinnern natürlich an die Versorgung des Volkes während dem Auszug aus Ägypten, wo Gott mehrfach aus dem Felsen heraus Wasser gegeben hat, um das Volk zu tränken. Und es müssen Ströme gewesen sein, denn circa so 2, 3, 4, 5 Millionen lassen sich nicht mit einem kleinen Dorfbrunnen tränken. Das müssen Ströme gewesen sein. Wohlgemerkt, mit ihrem ganzen Vieh. Aber Jesaja 44,3, da geht es, das zeigt, also diese Stelle zeigt dann auf, dass es um eine andere Dimension geht. Auch hier nicht um das natürliche Wasser, sondern denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das Trockene. Bis hierher könnten wir vermuten, es geht um das wiederum, wenn sie ausziehen, werden sie dann genügend Wasser haben, um nicht zu verdursten und anzukommen. Aber Jesaja 44, 4, 3b sagt uns dann, ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das ist gemeint mit diesen Wassergießen auf das Durstige und Bäche auf das Trockene. Es gibt eine Dürre, es gibt eine Trockenheit, es gibt einen Mangel, der größer ist als aller irdische Mangel. Es gibt diese Trockenheit, diese geistliche Dürre, wo du geistlich verdurstest, wo du tot bist, wenn Gott dich nicht tränkt. In diese geistliche Wüste hinein würde Gott seinen Geist ausgießen, so wie es der Prophet Joel im 9. Jahrhundert, also ein Jahrhundert vor Jesaja, schon prophezeit hatte in seinem 3. Kapitel. Und wo Petrus dann an Pfingsten sagt, das, was Joel 800 Jahre zuvor gesagt hat, das hat sich jetzt erfüllt, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Dieser Prophet ist mit Pfingsten ja nicht abgeschlossen. Der Heilige Geist ist bis heute am Wirken. Daher bin ich mir mit meinem Mitältesten ganz einig. Ich wünsche mir von Gott, dass er in meinem Leben und im Leben dieser Gemeinde Neues tut. Dass er in überraschender Weise in unserer Gemeinde hineinwirkt. Dass er Leute unter uns mit Gaben neu begabt. Und dass wir hier vorne eine Reihe haben von allen Leuten, die zur Gemeinde gehören und hintereinander stehen und jeder nacheinander prophezeit und Sprachen betet und auslegt und Worte der Weisheit und der Erkenntnis und der Erbauung und der Ermahnung hat und die weitergibt. Nicht, weil es eine Forderung ist, sondern weil das Herz überfließt von dem, was Gott in uns hineingegeben hat. Dass er anderen eine neue Freiheit im Ausüben der Gaben schenkt und dass wiederum andere hinzukommen zur Gemeinde, weil sie durch Buße und Umkehr und Wiedergeburt der Gemeinde hinzugefügt werden in diesen Gottesdiensten, wo Gott in lebendiger Weise zu jedem Einzelnen, durch jeden Einzelnen redet und die Menschen erkennen, dass Gott in unserer Mitte ist. Ich wünsche mir, dass Gott diese Halle im kommenden Jahr in unserem Gottesdienst füllt bis zum Anschlag und wir unsere Hauskreise vervielfältigen müssen. Ich wünsche mir, dass du, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst und wenn du dieses Video, was wir auf YouTube haben, siehst und denkst, davon möchte ich etwas haben, was die haben, worüber der da redet. Ich möchte diese Ströme lebendigen Wassers in meinem Leben haben. Ich möchte nicht nur Durst haben und Lebensdurst haben und immer zu wissen, ich werde nie satt werden. Ich werde nie getränkt werden, weil ich das, was ich eigentlich suche, hier nicht finde. Ich lade dich ein, dass du zu Jesus kommst und einen Anfang machst mit ihm und neues Leben in dir entsteht. Und wenn du einmal mit Jesus unterwegs warst, aber ihm den Rücken gekehrt hast, dann lade ich dich ein, dann bitte ich dich, komm zurück zu Jesus. Du weißt ja eigentlich, was du hattest. Du kennst den Vater, sei ein verlorener Sohn, der bereit ist, zurückzukommen zum Vater und zu sagen, ich habe gesündigt, vergib mir. Und du wirst kein Sklave, kein Knecht sein, sondern Gott wird dich wieder neu einsetzen in deine Rolle. Denn egal, wo du gerade steckst, wie sehr du dich vielleicht im Moment unwürdig fühlst, Jesus lädt dich ein. Unser Text spricht davon, denn wir lesen davon, dass die wilden Tiere des Feldes, wie auch die Schakale und Strauße, preisen werden, weil er ihnen Wasser in der Wildnis und Ströme in der Wüste gibt. Ich habe mich gefragt, was sind das? Wer sind diese wilden Tiere? Und dann habe ich geguckt, im Prinzip überall da, wo die wilden Tiere vorkommen, sind sie eigentlich immer involviert im Gericht am Volk Israel. Es sind die Heidenvölker. Mal ist ein Bild und mal ist im Prinzip tatsächlich sind es die Tiere des Feldes, die Löwen und die, was es da an Zeugs gab, was dann im Prinzip das Land verheert hat, wo Gott ins Land geschickt hat. Es werden also die unreinen Heidenvölker, Schakal und Strauß sind unreine Tiere, es werden die unreinen Völker, Heidenvölker, werden Gott für die Gabe des Heiligen Geistes preisen. In Vers 15 spricht Gott davon, dass er der Schöpfer Israels ist und in Vers 21 redet er davon, von diesem Volk, das er für sich gebildet hat. Es bezieht sich offensichtlich auf den Vers zuvor, wo es um diese wilden Tiere geht. Und das hier verwendete Yatzar ist ein Wort, was man gebraucht für Schaffen oder Formen. Dieses Wort Yatzar, das hat Gott im 1. Mose 2 gebraucht, um die Schaffung von Adam zu beschreiben, wie Gott den Adam aus Lehm geformt hat. Das, was da war, diesen Lehm, den hat er genommen und hat Adam geformt und hat ihm dann Leben eingehaucht. Und das ist dasselbe Wort, was Gott hier gebraucht für dieses Volk der wilden Tiere. Und das ist ja dann auch das, was Jesus am Ende tut. In Johannes 20, 22 lesen wir: Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Nun könnte man sagen, ja, das waren ja Juden. Aber für die richtigen Juden waren das eigentlich die Unreinen. Wir haben es neulich davon gehabt, wie die konservativen jüdischen Gelehrten über ihr Volk eigentlich gedacht haben. Das sind Sünder. Die sind unrein. Die haben nichts verstanden. Die gehören eigentlich gar nicht dazu. Und die Jünger Jesu waren solche Leute, die verachtet waren, die eigentlich auch zu den Heiden gezählt worden sind, zu den Unreinen, die nichts blicken. Und er formt daraus sein neutestamentliches Volk, das Volk des neuen Bundes, das Volk, das nicht durch Geburt, sondern durch Erwählung des Einzelnen entsteht, sei es Jude oder Heide. Das ist das Neue, was Gott tut seit 2000 Jahren. Das Aufsprossen steht im Imperfekt hier und der Imperfekt deutet an, dass etwas begonnen hat, aber nicht aufgehört hat. Sein Volk, das er für sich geformt hat, wächst immer weiter. Es ist nicht zu übersehen und auch wenn es scheinbar im Westen so aussieht, als ob das Volk Gottes kleiner wird, weil die westliche Zivilisation ihre christlich-jüdischen Wurzeln abstreift wie ein altes Kleid und nichts mehr davon wissen will, so wissen wir, dass weltweit die Gemeinde Jesu wächst. Gottes Volk zunimmt, wie er es verheißen hat, das Aufsprossen. Und Gott gibt auch weiterhin Ströme seines lebendigen Wassers in die Wüste, in die Einöde. Und wenn wir in dieses neue Jahr gehen, dann wollen wir erwarten, dass Gott Neues tut. Auch wenn ich vorher gesagt habe, so von meinem Naturell her bin ich eher der Zyniker, der eigentlich, aber ich möchte erwarten. Ich möchte in dieses neue Jahr mit euch gehen, in der Erwartung, dass Gott Neues tut, auch bei uns, dass Gott seinen Heiligen Geist in unsere dürre Landschaft, in unsere geistlichen Wüste hineinsendet, dass er uns belebt, wo wir persönlich ausgetrocknet sind und dass er uns als Gemeinde auch erfrischt, uns neu zusammenbringt und wir ein Brunnen, eine Quelle lebendigen Wassers werden, zusammen für andere Menschen, dass sie sich hier laben können, dass Gott sein Wort wahr macht und eine geistliche Überflutung mit dem Heiligen Geist sendet, damit Menschen von ihm berührt werden, ewiges Leben bekommen durch Buße und Umkehr. Das, ihr Lieben, das wünsche ich mir an Neuem. Und wenn ich unseren Text nicht falsch verstanden habe, dann dürfen wir Gott auch um dieses Neue bitten. Oder? Generationen um Generationen von Christen haben erlebt, da wo sie Gottes Wort ergriffen haben und ernst genommen haben und entsprechend gebetet haben, dass dann auch Dinge passiert sind. Und ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, zum Beispiel auch bei der Allianzgebetswoche dabei zu sein. Die Bibel sagt, wenn sein Volk sich demütigt, vor ihm beugt und betet und zu ihm schreit, sich demütigt, dass er vom Himmel hören wird, beten wir, beugen wir uns, demütigen wir uns, dass Gott uns gnädig ist und vom Himmel hört und unser Gebet beantwortet durch sein Handeln. Und ich möchte jetzt einfach noch die Zeit nehmen, dass wir wiederum, wir haben schon viel heute in zwei- oder Dreiergruppen gebetet, dass wir wiederum in kleinen Gruppen das beten. Deshalb stehen die Punkte da, dass wir füreinander und miteinander um diese Punkte beten. Und ich mache dann den Abschluss. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir diese Anliegen, diese Wünsche, diese Sehnsüchte, diesen Hunger vor dich bringen dürfen. Und das, danke, dass du diesen Hunger in uns wächst. Und es ist gut, dass wir durstig sind. Wie eine Hirschkuh lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, mein Gott. Wir sehnen uns danach, dass du uns berührst, dass du uns erfüllst, dass du durch uns hindurch fließt in diese Gegend. Dass Menschen dich kennenlernen, die Hoffnung des ewigen Lebens nicht nur davon hören, sondern in ihrem Leben erleben, dass es zu einer lebendigen, echten, in ihnen wirksam gewordenen, lebendigen, substanziellen Hoffnung geworden ist, weil neues Leben in ihnen schon begonnen hat. Vater, wir bitten dich, dass du kommst und dass du das, was wir an Erwartungen haben, dass es uns antreibt, von nun an dafür zu beten, es wirklich zu kultivieren in unserem Leben und zu erwarten, dass du dieses Jahr ein anderes Jahr mit uns gehst, als wir das vergangene hatten. Dass es nicht ist wie das letzte Jahr, sondern erfüllt mit deiner Gegenwart. Nicht, dass das letzte Jahr nicht von deiner Gegenwart erfüllt gewesen wäre, du warst immer da. Aber wir wollen mehr erleben mit dir, von dir, durch dich. Wir wollen mehr gebraucht werden. Wir wollen mehr dir nützlich sein. Deshalb erfrischst du uns, erquickst du uns, machst du uns gesund an Geist, Seele und Leib. Dass wir nützliche Werkzeuge in deiner Hand sein können. Um deines Namens willen. Amen.